Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. In Polen stehen ab heute drei Aktivistinnen vor Gericht, weil sie religiöse Gefühle verletzt haben sollen. Und das ganze Land schaut hin. Damit starten wir gleich in die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach schauen wir in die USA. Da sind Kirchengemeinden ja oft nach Herkunft und Hautfarbe getrennt. Aber das ändert sich. Und wir gehen der Frage nach, ob heutige Manager etwas lernen können vom biblischen Mose. Schön, dass Sie dabei sind. Der Regenbogen ist in der Bibel ein Symbol der Versöhnung. Heute ist er auch ein Symbol der LGBT-Bewegung. In Polen, da haben drei Aktivistinnen ein Bild der Jungfrau Maria genommen, ein sehr prominentes, beliebtes Bild, und sie haben einen Regenbogen über den Kopf der Maria montiert, statt dem Heiligenschein, der da eigentlich hingehört. Und diese Collage reicht tatsächlich aus, um vor Gericht zu landen. Mehr noch, ganz Polen verfolgt diesen Prozess, weil sich offenbar viele in ihren religiösen Gefühlen verletzt sehen. Und das ist dort strafbar. Heute beginnt der Prozess. Florian Kellermann berichtet.
Anna steht heute vor Gericht. Über das anstehende Verfahren spricht Polen seit inzwischen fast 2 Jahren. Und trotzdem wissen viele in Annas Familie noch nicht, dass sie eine der drei Angeklagten ist. Ich habe es meiner Familie nicht erzählt. Nur meine Mutter weiß es und mindestens eine ihrer Schwestern. Aber auch mit ihnen spreche ich nicht darüber. Meine Großeltern sind sehr gläubig. Deshalb bemühe ich mich, dass mein Foto nirgends veröffentlicht wird. Das, was die 29-jährige Büroangestellte gemacht hat, wühlt das Land auf. Im April 2019 hat sie mit 2 Gleichgesinnten in der Stadt Płock an der Weichsel Plakate aufgehängt. Wir haben im Internet nicht lange suchen müssen, bis wir auf das Bild der Gottesmutter von Częstochowa gestoßen sind. Technisch war das nicht schwer, den Heiligenschein mit einem Grafikprogramm zu bearbeiten. Der Heiligenschein der Madonna, der beim Original golden glänzt, bekam die Regenbogenfarben der LGBT-Bewegung. Auch Maria sei auf ihrer Seite, wollten die Angeklagten damit sagen. Das Bild der Heiligen Mutter von Częstochowa wird so verehrt wie wohl kein anderes Bild in Polen. 2019, im Jahr vor der Pandemie, pilgerten 4,5 Millionen Menschen zu ihm, zum Kloster am Hellen Berg. Trotzdem empfinden die drei Frauen ihre Aktion auch heute als berechtigt. Die katholische Kirche habe, gemeinsam mit der rechtskonservativen Regierung, die LGBT-Bewegung zum Feind erklärt. Die Bewegung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Menschen. Joanna, die 32-jährige Mitstreiterin von Anna, die ebenfalls angeklagt ist. In sozialen Netzwerken wurden Bilder aus einer Kirche in Płock veröffentlicht. Dort gab es ein sogenanntes Grab des Herrn, wie es vor Ostern in vielen polnischen Kirchen aufgebaut wird. Ein kleines Modell der Gruft mit dem Leichnam Jesu. In Płock bestanden die Wände des Grabs aus Kartons, beschriftet mit Begriffen für verschiedene Sünden. Da war zu lesen Egoismus, Hass, Verrat, aber auch LGBT und Gender. Das heißt, die Kirche hat eine psychosexuelle Orientierung mit Sünden gleichgestellt. Für die drei Frauen ist die Haltung der katholischen Kirche in diesen Fragen deshalb so schlimm, weil sie Jugendliche in die Isolation treibe, sagt Anna. 2 Wochen vor unserer Aktion hat sich ein transsexueller Junge, Viktor hieß er, vor den Zug geworfen. Er wurde von seinen Mitschülern drangsaliert. Mehrere Male musste er in die Psychiatrie. Dort schlug ihm auch vom medizinischen Personal nur Verachtung entgegen. Das ist eine Geschichte von systematischer Gewalt. Płock wurde im Frühling 2019 plötzlich zum Brennpunkt der ideologischen Auseinandersetzung in Polen. Vor Ort erschien auch Kaja Godek, die sich seit Jahren für eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen einsetzt. Ihre Leseart der Vorgänge: Linke Aktivistinnen wollten Katholiken vorschreiben, was sie in ihren Kirchen tun. Deshalb wolle sie dem Pfarrer der Gemeinde mit der Grabinstallation, der Drohbriefe erhalten habe, beistehen, sagte Kaja Godek. Aus dem ganzen Land gingen bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeigen gegen die drei Frauen ein. Der Vorwurf: sie hätten die religiösen Gefühle von Gläubigen verletzt. Das ist in Polen eine Straftat und kann mit bis zu 2 Jahren Haft geahndet werden. Der damalige Innenminister Joachim Brudziński von der rechtsliberalen Partei PiS stellte sich auf die Seite der Gläubigen. Das heiligste Madonnenbild in Polen wurde entehrt. Juden darf man nicht beleidigen, Muslime auch nicht, auf keinen Fall. Aber Katholiken schon, bitte sehr. Da frage ich, warum sollte das so sein? Die Staatsanwaltschaft durchsuchte wenig später die Wohnung einer der Angeklagten und beschlagnahmte ihren Computer. Die Behörde begründet ihren Vorwurf auch damit, dass die Angeklagten das Madonnenbild auf Mülleimer und eine mobile Toilette geklebt hätten, was diese bestreiten. Anna und Joanna gehen davon aus, dass die Sache selbst mit einem Freispruch für sie nicht beendet sein wird. Die Staatsanwaltschaft würde wohl in Berufung gehen, meinen sie.
Heute beginnt in Polen der Prozess gegen 3 junge Frauen, die der Jungfrau Maria einen Regenbogenheiligenschein verpasst haben. Ein Bericht von Florian Kellermann. In den USA, da gehen Weiße meist in Kirchengemeinden, in die auch sonst nur oder fast nur Weiße gehen. Schwarze gehen in schwarze Gemeinden, Latinos in Latino-Gemeinden und so weiter. Vor allem unter Protestanten war das lange so und ist es oft auch noch bis heute. Aber es ändert sich eben auch etwas. Mancherorts werden sogar bewusst Kirchengemeinden gegründet, die Menschen unterschiedlicher Herkunft vereinen wollen. Sinje Stattlich stellt uns jetzt eine davon vor.
Mark DeMars leitet die Mosaic Church in Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas. Gläubige aus 25 Nationen kommen hier zum Beten zusammen, sagt er. Als er diese Kirchengemeinde vor 20 Jahren gründete, und zwar als eine explizit multiethnische Gemeinde, da war er mit dieser Idee noch ein ziemlicher Exot. Die meisten Gemeinden in den USA richteten sich zu dieser Zeit an eine bestimmte homogene Bevölkerungsgruppe, an Schwarze, Weiße oder Latinos. DeMars hatte zuvor als Jugendpfarrer einer Megachurch mit über 5000 Mitgliedern gearbeitet.
I looked around what was otherwise an amazing church.
Ich habe mich in dieser eigentlich tollen Kirche umgeschaut und gemerkt, dass die einzigen Nicht-Weißen dort unsere Hausmeister waren. Und das begann mich zu stören. So habe ich diese weiße, republikanische Vorortkirche verlassen und im Zentrum der Stadt Little Rock eine neue Kirche gegründet. Mein Traum war, dass Männer und Frauen jeglicher Herkunft und Hautfarbe zusammen beten könnten. 20 Jahre später kann ich immer noch nicht glauben, dass dieser Traum wahr geworden ist.
I can't even believe it, but 20 years later, that dream has become reality.
Mark DeMars Kirche ist statistisch betrachtet noch heute eine Besonderheit. Doch der Grad der Diversität in Kirchengemeinden nimmt laut einer neuen Studie zu. Während 1998 erst 6% von ihnen als gemischt galten, waren es 2019 schon 16%. Die Daten beziehen sich vor allem auf protestantische und katholische Gemeinden. Mark Chaves ist einer der Autoren der Untersuchung. Er ist Religionssoziologe und Theologieprofessor an der Duke University in North Carolina.
It's still only a minority of congregations that meet that criterion for what you might call, I don't know, deep diversity.
Noch immer erfüllt nur die Minderheit der Kirchengemeinden in den USA das Kriterium einer echten Durchmischung. Aber sehr viele von ihnen sind mittlerweile zumindest ein wenig diverser. Es gibt viel weniger rein weiße Gemeinden. Die Vielfalt hat am stärksten in den weißen protestantischen Kirchen zugenommen.
Die weißen Protestanten holen auf. Sie haben aber immer noch nicht den Grad an Diversität der katholischen Gemeinden erreicht, die in den USA von jeher viel diverser sind, was vor allem an den vielen katholischen Einwanderern aus Südamerika und anderen Kontinenten liegt. Als gemischt haben die Forscher jene Gemeinden definiert, in denen keine der ethnischen Gruppen mehr als 80% der Mitglieder stellt.
Dass die Vielfalt zunimmt, ist erst einmal positiv. Aber natürlich muss man sich auch ansehen, was genau in diesen Gemeinden passiert. Obwohl der prozentuale Anteil von Minderheiten steigt, ist die Leitung der Gemeinde oft trotzdem noch weiß. Verändert sich die Kultur nicht. Rassismus wird ignoriert. In solchen Fällen spiegeln die Kirchen einfach nur die Hierarchien in der Gesellschaft.
Mark Dimas von der Mosaic Church findet die Ergebnisse der Studie dennoch ermutigend. Er sagt aber auch, viele Kirchen hätten noch einen weiten Weg vor sich. Dimas hat verschiedene Bücher über multiethnische Kirchen geschrieben. Er hat das Netzwerk Mosaics gegründet, das weltweit Pastoren und Gemeindeleiter zu Fragen der Diversität berät. Wichtig sei, dass Kirchen Multiethnizität nicht als Selbstzweck anstrebten oder um sich als möglichst politisch korrekt zu präsentieren.
One of the biggest challenges is to understand how not to assimilate, but rather to accommodate.
Die größte Herausforderung für die Gemeinden ist, dass sie Minderheiten wirklich willkommen heißen und integrieren und nicht von ihnen verlangen, sich einfach anzupassen an die Kirche, so wie sie ist. Bei uns müssen die Gläubigen ihre Kultur nicht an der Tür abgeben, sondern die Mehrheitskultur muss das Neue, das Andere tatsächlich annehmen und aufnehmen.
The ways, if you will, of the other.
Forscher Mark Chaves macht ein weiteres Ergebnis seiner Studie Hoffnung für eine in Zukunft stärker diverse Kirchenlandschaft.
In den stärker gemischten Kirchen haben wir mittlerweile eine höhere Quote von schwarzen Gemeindeleitern. Es ist noch nicht untersucht, warum das so ist, aber es scheint doch plausibel, dass ein schwarzer Pastor Diversität stabilisiert, weil er wohl sensibler ist für die Dynamik, zu der es in einer multiethnischen Kirche kommen kann.
Mark Dimas ist sicher, dass die ethnische Vielfalt in den Kirchengemeinden weiter steigen wird und muss. Nur so könne die Kirche in der Zukunft relevant bleiben.
Wir müssen Rassismusstrukturen in den Kirchen weiter abbauen. Das wird ein wichtiger Teil der Arbeit in den Kirchen in den kommenden 10 bis 15 Jahren sein. Fast 20% Diversität bei den Mitgliedern zu erreichen, das kann ja nur ein Anfang sein. Auf keinen Fall das Ziel.
That's a starting point, not at all a stopping point.
Aus den USA ein Beitrag von Sinje Stattlich. Hatte Mose, also die biblische Figur Mose, hatte der Führungsqualitäten. Immerhin heißt es ja, er habe sein Volk durch die Wüste geführt. Das hat laut der Bibel 40 Jahre gedauert. Aber diese Wüste auf der Sinai-Halbinsel, die ist so klein, dass man sie in, sagen wir mal, 2-3 Monaten locker durchwandern könnte, selbst wenn man zwischendurch noch einen Termin hat am Berg Sinai. Trotzdem, Mose war ein guter Manager, das meinen zumindest manche heutigen Manager, und auch eine Wissenschaftlerin. Mit ihr gesprochen hat Thomas Klatt.
Katharina Pischny vom Zentralinstitut für katholische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität forscht über biblische Führungspersönlichkeiten. Über Mose zum Beispiel.
Auf ihn wird quasi alles, was man sich an Führungskompetenz vorstellen kann, draufgepackt. Und gleichzeitig sehen wir aber die Tendenz, dass bestimmte Führungskompetenzen auch an viele andere Personen transferiert werden.
Mose gehorcht seinem Gott und führt das Volk Israel aus Ägypten in die Freiheit. Dafür braucht es viele Kompetenzen. Und Mose kann nicht alles und schon gar nicht am besten.
Da haben wir als Klassiker die priesterliche Kompetenz, die eigentlich fast ausschließlich nur Aaron, dem Bruder des Mose, zukommt. Also Mose hat eigentlich gar nichts mit priesterlicher Führung zu tun, sondern das wird gänzlich auf Aaron, seinen Bruder, übertragen.
Das tut der Führungsrolle des Mose aber keinen Abbruch. Mose hört zu und stärkt seine Position, indem er immer mehr Aufgaben abgibt.
Aber auch in den anderen Führungsbereichen, wie zum Beispiel der richterlichen Kompetenz des Mose, auch da sehen wir Aspekte der Delegation und vor allem auch der Partizipation des Volkes Israel am mosaischen Charisma. Da ist die Erzählung Exodus 18, dass der Schwiegervater des Mose erkennt, dass Mose eigentlich total überfordert ist von seiner Führungsaufgabe. Von morgens bis abends sitzt Mose da und spricht Recht für die Israeliten. Und Jitro ist so klug, der sofort erkennt, aha, das kann so nicht weitergehen. Das ist keine effektive Führungsorganisation. Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass Jitro dann sehr klug vorschlägt, ja, also ernenne doch Personen, kompetente, gottesfürchtige Personen aus dem Volk Israel, die dich in deiner richterlichen Funktion entlasten. Dass Delegation zu einer effektiven Führungsorganisation dazugehört, dass es notwendig ist, nicht nur dafür, dass es der Führungsperson gut geht, ohne Burnout, und gleichzeitig, dass es auch notwendig ist, damit das Volk Israel in dem Fall erfolgreich, gesund und munter ans Ziel kommt.
Noch wichtiger sei die Flexibilität des Mose. Er hat sich nicht nur geduldig vom Volk kritisieren lassen, sondern hat daraufhin auch jeweils seine Führung angepasst.
Die Israeliten fragen seine Offenbarungsmittlerschaft an. Die Israeliten fragen seine Erfolgsquote im Hinblick auf das Erreichen des verheißenen Landes an. Also permanent kommt es eigentlich zu Streit und zur Auseinandersetzung zwischen Mose und dem Volk. Und das Wichtige, was bei diesen Diskussionen herauskommt, ist schon, dass diese kritische Reflexion auf Führung, dieses bleibende Angefragtsein von Führung durchaus produktiv sein kann.
Den biblischen Texten zufolge habe sich das Volk Gottes hinter die Entscheidungen des Mose gestellt. Er habe aber auch nicht den Fehler gemacht, ihnen seine Entscheidungen aufzunötigen. Nur sind diese Bibelgeschichten noch in der globalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts aktuell? Manager und Unternehmer Ulrich Hemel ist Präsident des Bundeskatholischer Unternehmer BKU. Aus seiner Sicht ist Mose, dieser biblische Anführer, ein Verantwortlicher, der Aufgaben delegiert und sich von unten kritisieren lässt, wie in einer guten Firma.
Es gibt ja trotz allem eine gewisse Asymmetrie in den Beziehungen in einem Unternehmen. Und wenn sozusagen ein Untergebener oder jemand seinen Chef kritisiert, dann muss er etwas mehr Mut aufbringen als umgekehrt. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn man Kritik, gerade wenn es konstruktive Kritik ist, ja, verstärkt. Das geht relativ einfach. Ich habe dann immer gesagt, ich freue mich, dass Sie diesen kritischen Punkt ansprechen. Damit war schon mal sozusagen ein besseres Klima da. Und es hat insgesamt dazu geführt, dass die Leute sich ermutigt gefühlt haben, Kritik auch zu üben. Das macht aber Teams besser.
Wobei es Chefs einfacher hätten als die mittlere Führungsebene. Die stände im permanenten Verdacht des Fahrradfahrens. Nach oben hin buckeln, nach unten hin treten.
Das Mittelmanagement hat in der Tat ganz besondere Schwierigkeiten, die man auch verstehen kann und vielleicht auch verstehen muss. Denn als Mittelmanagement habe ich ja die Aufgabe, zunächst einmal zu hören, was von der Führungsebene gewollt ist, es dann mit meinen eigenen Erfahrungen zu vergleichen und sinnvoll umzusetzen. Ich habe aber gleichzeitig die Aufgabe, es in mein eigenes Team hinein zu kommunizieren. Das ist die sogenannte Sandwich-Position, die Aufgabe im Mittelmanagement manchmal auch schwer macht.
Mose sei daher auch ein Vorbild, weil er Führungsentscheidungen für alle transparent gemacht hat. Keine Begünstigungen für besonders anschmiegsame, aber meist weniger Begabte. Die Führungskultur eines Unternehmens zeige sich bis heute genau an solchen Punkten.
Sie können bei jedem Unternehmen einen kleinen Glaubwürdigkeitstest machen, indem Sie folgende 4 Fragen stellen. Wer wird eingestellt? Wer wird befördert? Wer geht freiwillig und wer muss gehen? Weil ich nämlich entweder nach Vitamin B befördere oder eben tatsächlich nach Leistung. Es sind jedes Mal Symptome für den Entwicklungsstand eines Unternehmens. Wenn die Besten gehen, steht es um ein Unternehmen nicht sonderlich gut. Wenn die Besten kommen und sagen, da will ich hin, dann hat ein Unternehmen wirklich Zukunft. Und deswegen kann man auch sagen, ein gutes Unternehmen wächst aus der Aufwärtsspirale des Vertrauens und ein schlechtes Unternehmen geht unter oder kommt in eine kritische Phase durch die Abwärtsspirale des Misstrauens und der Missgunst.
Allerdings brauchte Mose 40 Jahre, um sein Volk in das gelobte Land zu führen. Er selbst erreichte nicht einmal das Ziel und verstarb kurz zuvor. Eine Geschichte des Scheiterns also? Für den katholischen Unternehmer Ulrich Hemel gerade nicht.
Können Sie sich ja umschauen, wie viele Führungspersonen, wie viele Vorstandsvorsitzende haben Sie, die wirklich 40 Jahre lang durchhalten, wenn es überhaupt schon mal 10 oder 15 oder 20 Jahre sind. Das jüdische Volk ist dann ja in das gelobte Land tatsächlich eingezogen, allerdings ohne Moses. Aber es ist ihm ja offenbar gelungen, solche Nachfolger zu finden, die sein eigenes Ziel ja weitergetragen haben und zur Vollendung bringen konnten.
Und vor allem Mose blieb stets jenen nah, die er durch die Wüste führte. Während er mit seinen Untergebenen am großen Wurf arbeitete, einem neuen Land, lebte er nicht weit weg von den normalen Leuten, etwa in einem Luxuszelt. Den Kontakt zu den einfachen Arbeitern und Angestellten nicht zu verlieren, das sei gutes Management.
Gute Führung beweist sich auch darin, dass die Menschen gerade nicht abheben. Und viele heben irgendwann ab, weil sie meinen, für sie gelten besondere Gesetze. Und das ist das, was wir heute die Verfestigung von Macht nennen. Denn am Ende entsteht ja ein Führungssystem, das auch pathologische Züge haben kann, weil es möglicherweise zu einem System kommt, das eben auf eine einzelne Person überhaupt ausgerichtet ist. Es gibt aber sehr wohl auch das Modell der Führung durch ein kompetentes Team, das Führungsleistung vollbringt.
So ähnlich sieht das auch Friedhelm Wachs, Vorsitzender des Arbeitskreises Evangelische Unternehmer in Deutschland. Obwohl Mose und andere biblische Personen weder Betriebs- noch Volkswirtschaftslehre studiert haben, könne heutiges Management von ihnen lernen. Auch wenn sich die moderne Industrie und Digitalwirtschaft rasant verändern, der Mensch sei immer noch wie früher ein Mensch.
Also die 10 Gebote sind heute ja auch noch bedenkenswert und einhaltenswert. Und die Menschheit hat sich in den 3000 Jahren nun nicht so weit entwickelt, dass wir davon ausgehen können, dass auch hier Teile dieser Geschichten heute gelten.
Nicht nur Mose sei ein Vorbild, auch der kleine Hirtenjunge David im Kampf gegen den Riesen Goliath imponiere bis heute.
Tatsache ist aber, dass David ein wunderbar ausgebildeter Mensch war, der mit der Steinschleuder fliegende Vögel gefangen hat, abgeschossen hat. Wer dazu in der Lage ist, ist auch in der Lage, jemanden zwischen zwei Augen zu treffen, ganz präzise. Und diese Präzision, diese handwerklichen Fähigkeiten, sich anzugucken, das macht auch heute Sinn.
Von Mose bis Paulus. Die Bibel erzählt sehr heterogene Führungsgeschichten. Nicht alles ist historisch verbürgt. Das ist denen bewusst, die sich heute fragen, was sie von Führungspersönlichkeiten lernen können, die vor 2000 Jahren oder noch früher gewirkt haben. Sie sagen, es gibt viele Wege zum Ziel. Etwa Ulrich Hemel, der katholische Unternehmer.
Und ich finde, das macht auch den Reichtum der Bibel aus. Die Bibel geht ja nicht her und bietet ein einziges Modell an, sondern sie bietet eine Vielfalt von Modellen und von Chancen an, wie man sein eigenes Leben gestalten kann und wie man in bestimmten Situationen Herausforderungen begegnet. Also insofern finde ich, ist es ein reicher Schatz, eine echte Fundgrube an Anregungen auch für das eigene Leben.
Mose und Co. als Manager und Lebensberater, das war ein Beitrag von Thomas Klatt. Und in der Bibel sind nicht nur Führungsqualitäten gefragt, da wird auch ordentlich gelästert. Darum geht es heute Abend hier im Deutschlandfunk. Klatsch und Tratsch von der Bibel bis heute. Die Sendung hören Sie um 20.10 Uhr hier im Radio und Sie finden sie danach natürlich auch online auf deutschlandfunk.de und in Ihrer DLF-Audiothek-App.